Universität Hamburg.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die nette Einführung. Ich habe meinen Vortragstitel leicht variiert. Ich erkläre auch später, warum. Eminescu Özdamar's Theaterstück Karagöz in Alemannia aus dem Jahr 1982 gilt heute als frühe Form oder Einstieg in eine hybride Kunstsprache, die das Deutsche entgrenzt und in wortwörtlicher Übersetzung türkischer Sprichwörter oder Redewendungen, der Integration türkischer Sprache und zahlreicher literarischer Referenzen ein Ausdruck für eine neue transkulturelle poetische Schöpfung im Kontext von Migration ist. Theaterhistorisch gilt es als erstes deutsches Theaterstück einer türkischstämmigen Schriftstellerin. Karagöz in Alemannia wurde ebenso wie die späteren, fast gleichnamigen Erzählungen als Counter-Memories zu offiziellen Geschichtsnarrativen interpretiert. Dass das Stück in seiner Entstehungszeit und nach seiner Uraufführung am Schauspielhaus Frankfurt am Main missverstanden wurde, mag nicht zuletzt an dem Umstand liegen, dass es, wie die Autorin selbst im Untertitel postulierte, ein türkisches Stück in deutscher Sprache ist. Nun lässt sich fragen, was genau der türkische Anteil dieses Stückes ist. Zunächst verweist der Titel gleich mehrfach auf eine kulturelle Provenienz aus der Türkei. Karagöz ist in wortwörtlicher Übersetzung das der Schwarzauge oder Dunkelauge in Deutschland und könnte pars pro toto für dunkeläugige Einwanderer aus Südosteuropa stehen. Auf einer weiteren Ebene meint Karagöz das türkische Schattentheater, dessen Name auf den zentralen Protagonisten zurückgeht, vergleichbar mit der deutschen Figur des Kasper, der ebenfalls Namensgeber einer ganzen Puppentheatergattung ist. Die Verbindung zum türkischen Schattentheater wird in der Literatur zu Karagöz in Alemannia immer wieder betont, wobei als Zeugnisse das Figurenpersonal, also allen voran die Hauptfigur Karagöz und der sprechende Esel Şemsettin, vor allem aber die artifizielle, aus Sprichwörtern und derben Witzen komponierte Sprache dienen. Eine Sprache, die sich wie im ersten Bild artikuliert. Ich zitiere: Guck mal, wo ein Haus ist, ist auch ein Nachbar. Also, Evin Varsa, komşum da var. Guck mal, wenn der Mensch den Menschen nicht bräuchte, hätte Allah uns nicht auf demselben Berg geschaffen. Und guck mal, wer nicht in der Mühle spazieren geht, fällt auch nicht ins Mehl. Interessant ist dabei, dass bislang weniger auf das visuelle Potenzial des Karagöz-Schattentheaters für die Adaption Özdamars eingegangen wurde. Dabei ist wahrscheinlich, dass das Karagöz-Theater nicht nur eine textliche oder literarische Referenz für die Autorin war, sondern Aufführungspraxen, Figurenzeichnungen und Verkörperungen eine ebensolche Wirkung zeigten, wie die sprachliche Gestaltung des Schattentheaters. Das osmanisch-türkische Schattenspiel, das nach der Hauptfigur Karagöz genannt wird, existiert vermutlich bereits seit dem 16. Jahrhundert und konnte sich bis in unsere Gegenwart teilweise mit Kontinuität im Repertoire erhalten. Die aus Leder gefertigten, bunt gefärbten Figuren werden dabei gegen eine illuminierte Leinwand gedrückt und zeichnen sich farbig ab. Charakteristisch ist ein reduziertes, stereotypes Figurenpersonal, das sich um die zentralen Protagonisten Karagöz und seinen Freund Hacivat gruppiert. Über vermeintlich religiöse Ursprünge des Karagöz-Theaters im Derwisch-Milieu kursieren verschiedene Gründungsmythen, doch lässt sich feststellen, und darin ist sich die Forschung weitgehend einig, dass das türkische Schattentheater eigentlich keine dezidiert religiösen Bezüge besitzt und ganz im Gegenteil eher in einer bürgerlichen, säkularen Welt beheimatet ist. Dabei sprach das Schattentheater ein sozial heterogenes Publikum an. So sind neben Aufführungen in Gegenwart des osmanischen Sultans Selim I. im Jahr 1517 Aufführungen bei Familienfeiern, aber auch in Kaffeehäusern überliefert, wobei Erwachsene und Kinder gleichermaßen im Publikum saßen. Die osmanische Bevölkerung war multiethnisch, multireligiös und vielsprachig, sodass das Schattentheater eine sozial wie kulturell integrative Ausdrucksform war, die verschiedene Altersstufen, Bildungs- und Gesellschaftsgruppen wie auch kulturelle, ethnische und religiöse Cluster ansprach. Doch wie konnte dies funktionieren angesichts einer Theaterform, die sowohl über das bewegte Bild als auch die Sprache operierte? Glassen begründet dies mit der Zusammenführung multipler Kategorien. Karagöz Schattentheater funktionieren als deftige Komödien, die sich konstatieren aus Dialogen, in die Redewendungen, Sprichwörter, Lieder, Gedichte und Witze aufgenommen werden. Neben bekanntem Lied- und Musikgut, das eine musikalische Rahmung bietet, unterhalten Improvisation und Akrobatik, doch vor allem die ritualisierte Dramaturgie bietet Wiedererkennungswert. Beginn und Schluss werden durch feste Formeln markiert. Jede Aufführung besteht aus drei Teilen. Aufgemacht wird mit dem Vorspiel oder Prolog, Mukaddeme. Es folgen der Hauptteil als Dialog, Muhavere, mit Zwischenspiel. Das Schattenspiel endet mit der Hauptfabel, die dann mit einem kurzen Finale abschließt. Vor dem Prolog erscheint ein erstes Schaubild, das dann entfernt wird und eine Szene aus einer Legende oder einem Garten zeigen kann. Diese unbewegliche Figur, Göster Melik, soll in das Spiel einleiten, die andere Welt des Theaters markieren und eines der Leitthemen des Stückes anklingen lassen. Bei Özdemir ist die Referenz augenfällig, da ein Apfelbaum als Göster Melik eingesetzt ist, an der sich der erste Dialog zwischen Karagöz und einem Nachbarn entfaltet, die sich ein Wortgefecht aus Sprichwörtern liefern. Am Ende dieser einleitenden Szene ist die Ausreise von Karagöz als Arbeiter nach Deutschland beschlossene Sache. Damit wird in die Haupthandlung eingeführt, die sich dann aus Auf- und Abtritten verschiedener Typen konstituiert. Karagöz wird von seinem sprechenden Esel Şemsettin begleitet. Karagöz' Frau Ümmü wird erst später in das fremde Land mitgenommen und erscheint im Stück als immer wieder schwangere, von Heimweh geplagte Migrantin. In Istanbul muss sich Karagöz in der Vermittlungsstelle einer historisch existierenden Gesundheitsuntersuchung in der deutschen Vermittlungsstelle unterziehen. Die Passkontrolle können Karagöz und die mit ihm einreisenden Türken nur unter Widerständen passieren. Eine Tür bildet das Tor oder vielleicht auch das Höllentor in die neue Heimat, die stets ungeliebt bleibt, den Protagonisten jedoch zu Wohlstand verhilft, der sich im Erwerb eines Opels materialisiert. Emotional jedoch bleiben die Auswanderer auf der Strecke. Die Fremde bleibt fremd, doch auch die alte Heimat wird fremder. Ich nicht aushalten können Deutschland, sagt Ümmü, und wenig später ich nicht aushalten können Türkei. Die Schlussszene zeigt den gealterten Karagöz in einer märchenhaften Szene in Begleitung von Apfelbäumen. Karagöz als Jugendlicher tritt auf, Erinnerung und Gegenwart verbinden sich im Dialog der beiden Figuren. Am Ende fährt der Opel Rekord rückwärts zurück nach Deutschland. So festgelegt die Dramaturgien der Karagöz-Stücke sind, so tradiert ist die Optik der Figuren und Bühnenbilder. Die klassischen Figuren waren meist aus Kamelleder geschnitten und mit Pflanzenfarbe bemalt. Aufgebaut ist die Figur, wie Sie hier sehen, aus mehreren Teilen, wobei Kopf, Oberkörper und Arme oftmals eine Einheit bilden, Unterkörper und Unterschenkel voneinander getrennt bewegt werden können. Im oberen Teil befindet sich eine Öffnung, durch die ein Kontrollstab eingeführt werden kann. Mittels eines zweiten Stabes kann die Figur ihre die für sie charakteristischen Bewegungen entfalten. Zu sehen sind die Figuren stets im Profil, das sich als Schattenriss auf der Leinwand deutlich abzeichnen kann. In der Kunstgeschichte lässt sich das Profilbildnis beispielsweise auf antike Münzbildnisse zurückverfolgen. Das Profil abstrahiert und überhöht das porträtierte Individuum, das auf diese Weise eher zu einem Typus wird. Karagöz ist bereits aufgrund seiner äußeren Erscheinung sofort zu erkennen. Er trägt einen mit Blumen verzierten roten Hut, der separat, der oft separat bewegt werden kann. Nase und Bart sind rund, ist also hier die rechte Figur. Er trägt meist einen roten Wams, ist beweglicher als die anderen Figuren. Kadagös ist ein Mann aus dem Volke. Er geht keiner geregelten Arbeit nach, kann seine Familie kaum ernähren, versucht aber diesen beruflichen Misserfolg durch Witz und gesunden Menschenverstand zu kompensieren. Diese Grundanlage der klassischen Kadagös-Figur findet sich bei Özdemir wieder. Kadagös muss sein Glück im fernen Almanya suchen und versuchen, über die Runden zu kommen. Die Wiedererkennbarkeit der Physiognomie der Figuren und der ihr zugeschriebenen Verhaltens- und Charaktereigenschaften ist ein wichtiges Merkmal des Kadagös-Schattenspiels. Neben der Hauptfigur sind im Schattentheater noch Frauenrollen meist als Nebenfiguren verankert. Bei Özdemir ist es Ümmü, also Kadagös Frau, oder zum Beispiel eine Prostituierte, die auf den vielen Fahrten von und zurück in die Türkei ihren Auftritt hat. Als Taklit werden komische Rollen bezeichnet, die als stereotypisierte Repräsentanten von Berufsgruppen, zum Beispiel des Provinzlers, oder als Wahnsinnige oder Exoten in Erscheinung treten. Bei Özdemir sind es Figuren wie der Arzt, der Zollbeamte, andere Gastarbeiter, die die Rolle dieser Taklits einnehmen. Diese physische Reduktion auf eine einfache Formel reflektiert sich im Figurenpersonal in Özdemirs Kadagös in Almanya, das nicht auf differenzierende Individualität, sondern eben auf Typisierung angelegt ist. Die Vorstellung eines für türkische Rezipienten leicht zu dechiffrierenden Personals prägt das Stück, wobei die Diffusion für deutsche Rezipienten meines Erachtens mitkalkuliert ist. Da die Figuren aufgrund ihrer Verhaltensweisen eben von deutschen Zuschauern nicht eindeutig zu entschlüsseln sind. Und es bleibt dabei ein Problem der Unübersetzbarkeit und des Nichtverstehens. Diese Verunklärung als Grundkonstellation funktioniert schließlich in beide Richtungen. Denn zwar entsprechen die Hauptprotagonisten Kadagös und der Esel dem klassischen Kadagös-Figurenrepertoire, doch artikulieren sie sich in einem von türkischen Begriffen und übersetzten türkischen Sprichwörtern durchsetzten Deutsch. Ihre Sprache hat sich von der Ursprungsgeografie Türkei entfernt, so wie sich auch Kadagös auf den Weg nach Deutschland macht. Im Zielland wiederum sind weder das tradierte Schattentheater und sein Personal bekannt, noch kann die Sprache und ihr Sinngehalt tatsächlich entschlüsselt werden, da die türkischen Sprichwörter teilweise unbekannt sind, die derben Späße in ihrem traditionellen Unterhaltungswert ebenso nicht durch eine kulturelle Überlieferung als den Figuren zeichenhaft zugeordnete Artikulation dechiffriert werden können. Der besondere Wortwitz des traditionellen Kadagös-Theaters liegt im Übrigen auch darin begründet, dass es zwischen Kadagös und den Mitspielern, insbesondere dem intellektuellen Hacivat, zu Missverständnissen kommt. Kadagös nimmt Redewendungen mit übertragener Bedeutung wörtlich. Beispielsweise werden Höflichkeitsphrasen wie »Eksik olmasın«, also »Mögest du keinen Mangel erleiden«, von Kadagös auf sein Körpergewicht übertragen. Diese im Schattentheater tradierte unfreiwillige Komik durch Wortverwechslungen und Sinnverschiebungen ist letztlich auch ein Charakteristikum von Özdemirs Kadagös in Almanya. Die wortwörtliche Übersetzung türkischer Sprichwörter, deren Sinnbedeutungen im Deutschen kaum mehr nachvollziehbar ist, führt teilweise ins Leere, zumindest für ein genuin deutsches Publikum. Die Redewendungen verlieren an Sinn, sie wirken absurd. Damit wird ganz besonders deutlich, dass kulturelle Verschiebungen zu Brüchen in Kausalzusammenhängen führen können. Erst wenn wir hinter diese sprachliche Oberfläche des Gesagten blicken, lassen sich Zusammenhänge erschließen. Vermutlich wurde das Schattentheater von den Osmanen mit derart großer Begeisterung aus Ägypten adaptiert und erhielt sich über die Jahrhunderte, da die Grundkonstellation des Puppenspielers, der seine Puppen führt, dem religiösen Verständnis eines von Gott gelenkten Lebens entsprach. Die an horizontalen Stäben geführten Puppen werden vom Spieler vor einer weißen Stoffleinwand, die von hinten beleuchtet ist, bewegt. Der Spieler kann zwei Figuren auf einmal bewegen, Weitere jedoch können als statische Puppen mit ins Spiel genommen werden und festgesteckt werden. Der Puppenspieler entscheidet, wann welche Puppe ihren Auftritt hat. Zudem spricht der Puppenspieler alle Rollen. Er dirigiert also nicht nur die Bewegungen, sondern ist zugleich die Stimme der Puppen. Dazu Metin Ant, ich zitiere ihn: Der Spieler, der die Puppen führt und ihnen seinen Lebenshauch einflößt, ist die Personifizierung Gottes. Die Figuren sind keineswegs Herren ihres eigenen Geschicks, sondern bewegen sich nach dem Willen und Geheiß einer höheren Macht, die ihre Wege bestimmt und den Gang der Handlung von Anfang bis Ende in Händen hält. Zitat Ende. Die Ergebenheit in eine vom Schicksal und damit von einer höheren Macht gelenkten Welt zeigt sich auch in anderen Bereichen osmanischer Kultur und Alltagsgestaltung. So basiert die Genese der osmanischen Stadt auf den aus dem Islam abgeleiteten Grundsatz, dass das Weltliche kein Spiegel für das Jenseitige und die Ordnung von Gott geschaffen sei. Osmanische Städte wie etwa Bursa waren von einem antihierarchischen Nebeneinander von Bauten, ungeregelten Straßenführungen und Achsen, einem Gewirr netzwerkartiger Gassen geprägt, die in ihrer Gesamtheit einen Fatalismus spiegelten, dem sich jeder stete baulicher Wille unterzuordnen hatte. Östermals Karagöz in Alamanya enthält zahlreiche Referenzen auf die Schicksals- und Gottergebenheit der Protagonisten. Ein illegal errichtetes Gejekondo-Haus verschwindet, woraufhin der Esel und Begleiter von Karagöz Şemsettin konstatiert, ich zitiere: wach auf, über Nacht wurde das Haus dem Boden gleichgemacht, Allah hat es uns in einer Nacht gegeben, Allah hat es uns in einer Nacht genommen. Über derlei Textstellen hinausgehend lässt sich überlegen, ob die konzeptuelle Provenienz des Özdamar-Stückes aus dem Schattentheater nicht alle Protagonisten letztlich als von fremder Hand gelenkte Puppen agieren lässt. Damit soll nicht behauptet werden, dass die Autorin selbst einem gottergebenen Fatalismus frönt, vielmehr konstatiert sie bei ihren Figuren ein schicksalsverschriebenes Einfügen in die Verwerfungen des Lebens. Obgleich sich Karagöz und Şemsettin als Stellvertreter für die seit 1962 von Deutschland angeworbenen Gastarbeiter aktiv in ein fremdes Land aufmachen, sind sie doch den Begutachtungen und dem Willen anderer ausgesetzt, des sie untersuchenden deutschen Arztes, der Passkontrolle durch den Zollbeamten. Dabei bleibt das Ziel ihrer Auswanderung unsichtbar und unwirklich, da Karagöz, seine Frau Ümmü und Şemsettin entweder auf der Passage von der Türkei nach Deutschland und wieder zurück oder in ihrem Heimatort auftreten. Obgleich sie in Deutschland zwar zu Wohlstand kommen, bleiben sie unglücklich oder werden sie zumindest nicht vollends glücklich und reisen doch immer wieder zurück in das Land, aus dem sie sehnsuchtsvoll in ihr Herkunftsland blicken. Die Auswanderer in Karagöz in Alamanya sind in einem ewigen Transit gefangen und werden wie von fremder Hand gesteuert in ihrem Opel-Rekord hin und her gefahren, ohne dass ihnen die Rückkehr oder Ankunft tatsächlich gelingt. Erlösen kann sie nur der Puppenspieler, der sie von der Bühne nimmt und das Licht hinter dem Vorhang zum Erlöschen bringt. Schattentheater und Scherenschnitte erleben in der bildenden Kunst bereits seit einigen Jahren eine neue Wertschätzung. Künstlerinnen wie Kara Walker, William Kentridge, Christian Boltanski oder Nalini Malani setzen diese alten Techniken ein, wobei sie von sehr unterschiedlichen Aspekten dieser Ausdrucksweisen inspiriert werden. Walker beispielsweise reflektiert, hier oben zu sehen, in den schwarzen Scherenschnitten ethnische Fragen von Schwarz und Weiß. Im Gewand dieser besonders in der Romantik populären Kunst und die in elegischen Szenerien versteckt sich Gewaltvolles, offenbaren sich sexuelle und rassistische Unterdrückungen. Inwieweit Schattentheater und Scherenschnitt in ihrer künstlerischen Reanimierung und Aktualisierungen neue Bedeutungen kreieren können, kann hier bezogen auf die erwähnten Künstlerinnen und Künstler nicht mehr eingehend reflektiert werden. Vermutlich sind es jedoch der starke Abstraktionsgrad der Schattenrisse sowie die poetische Qualität der Visualisierung politischer Inhalte, die bildende Künstlerinnen und Künstler unserer Zeit besonders faszinieren. Es könnte deshalb auch für eine Auseinandersetzung mit Emine Selge Özdamars Color Girls in Alamania ertragreich sein, sich mit diesen neueren künstlerischen Adaptionen des Schattentheaters zu beschäftigen. Vielen Dank.